Ihr Lieben, ich möchte, bevor ich so richtig einsteige, euch nochmal vorlesen, was wir gerade gesungen haben miteinander. Einfach das, was uns nochmal bewusst machen, denn es passt so sehr zu dem, was wir heute hören werden, dass ich denke, oh, kann man kaum besser aussuchen. Hier bin ich, einmal mehr. Ich gebe mich ganz hin, denn ich weiß, dass du jeden Schrei hörst. Du bist da für mich, egal wie es mir geht. Und was mich bewegt. Du gibst Antwort, wenn ich rufe. Deine Worte sind wahr, deine Hoffnung real. Und ich weiß, deine Nähe, sie macht mich ganz frei von dem, was mich hält. Und ich sehne mich nach dir. Ich gebe mich ganz hin und sage, ich liebe dich. Ich gebe mich ganz hin und sage, ich brauche dich. Ich gebe mich ganz hin und sage, ich bin dankbar. Ich gebe mich ganz hin, denn du bist wunderbar. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort öffnest für unser, dass du unser Herz öffnest für dein Wort und dein Wort für unser Leben. Dass wir merken, wie das tatsächlich das Lied, das wir gerade gesungen haben, dieses Gebet, wie eine Herzenshaltung in uns wird, die unser Leben mehr und mehr verändert, die deine Liebe spürbar macht und uns zu so einer verrückten Nachfolgeliebe begeistert, die du dir so sehr für uns wünschst. Herr Jesus, lass dein Wort nicht leer zurückkommen, sondern lass es tun, wofür du es heute ausschenkst. Amen. Ihr Lieben, der Predigttext für heute, ihr habt den vorhin schon mal gehört, Lukas 7, Vers 36 bis 50. Das ist einer meiner Herzenstexte. Ich liebe diesen Text so sehr, weil er zwei Dinge tut. Auf der einen Seite fordert er mich unfassbar heraus, weil er mich auch an meinen Mangel führt. Und auf der anderen Seite inspiriert er mich auf eine Art und Weise und lockt mich, wie es kaum ein anderer Text tut. Das ist ein wunderbarer Text und deswegen möchte ich mit euch nochmal wirklich tief reintauchen und ich möchte mit euch angucken, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf in Lukas 7, Vers 36 bis 50. Ansonsten werde ich das Ganze jetzt gerne mit euch durchgehen. Der erste Vers, ich beginne gleich mit 36. Es bat ihn, Jesus, aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Machen wir hier mal eine kurze Pause, kurzes Hintergrundwissen zu dieser Situation. Damals war es so, dass du nicht einfach jeden Menschen einladen konntest. Das heißt, das konntest du schon, aber jemand zum Essen einzuladen, das war ein Statement. Du hast damit eine Aussage gemacht und in diesem Fall war es so, dass du, wenn du jemand zum Essen eingeladen hast, damit gesagt hast, öffentlich gesagt hast, denn die Häuser, die waren nicht so schön abgeschlossen, wie wir das heute so kennen oder so wie in den Neubaugebieten, wo diese schwarzen Plastikzäune bis übers Dach einmal drumherum sind, dass keiner reingucken kann, sondern war tatsächlich relativ offen, sodass jeder gucken konnte, was da passiert. Das heißt, eine Essenseinladung war relativ öffentlich, auch wenn sie privat war. Und das andere war, dass wenn du jemanden eingeladen hast, dann war relativ klar, du begegnest diesem Menschen auf Augenhöhe. Du verbindest etwas mit ihm und du respektierst ihn. Deswegen ist diese Situation relativ besonders, weil wer lädt Jesus ein? Wir hören das später im Text. Simon. Und Simon war Pharisäer. Und dieser Simon, der Pharisäer, ihr wisst ja, Pharisäer und Jesus, die hatten häufig Konflikte, vor allen Dingen die Pharisäer mit Jesus, weil Jesus etwas behauptet hat, was für die Pharisäer Gotteslästerung war. Jesus hat zu jeder Zeit ständig behauptet, dass er der Messias ist, der Retter der Welt, dass in ihm Gott endlich Mensch geworden ist und die Dinge dieser Welt verändert und sein Gottesreich bringt. Sondern das war Gotteslästerung in den Ohren der Pharisäer. Und deswegen gab es so viele Konflikte mit Jesus und deswegen lesen wir in den Evangelien immer wieder, dass die Pharisäer Pläne schmieden, Jesus umzubringen. Aber dieser Pharisäer, da ist scheinbar etwas anders. Wir lesen das später, dass er davon ausgeht, dass Jesus ein Prophet, eigentlich der Prophet ist. Der Prophet, in dem Gott tatsächlich kommt und Mensch wird, der Messias. Es gibt eine Sehnsucht in Simon, der herausfinden will, und deswegen diese Einladung, ob es wirklich stimmt, was Jesus sagt. Vielleicht ist das der Anfang von Glaube, den wir hier beobachten können in Simon. Und er will wissen, was ist dran. Und er lädt Jesus ein, und am Ende lesen wir, dass er nicht allein ist, sondern es sind noch viele andere Gäste da. Das heißt, Simon wollte das nicht nur für sich wissen, sondern er wollte andere Zeugen haben, andere Freunde, Bekannte, Menschen von Rang und Namen, die das mit ihm prüfen. Und so hat er wahrscheinlich alle Pharisäerfreunde, die er hatte, alles aus Rang und Namen hatte, Bürgermeister und Co., alle eingeladen, damit sie das mit ihm prüfen können, was an diesem Jesus dran ist. So, hier öffnet sich die Bühne für diesen Moment. Das ist die Situation. Und dann heißt es, dass sie zu Tisch liegen. Damals saß man nicht um Tisch bei uns, sondern es war in der Mitte eine Matte ausgerollt, oder wenn man wohlhabender war, vielleicht so ein bisschen erhöhter, kleiner, niedriger Tisch, wo man so drum lag, und man war so nach vorne gebeugt, stützt sich so auf einen Arm ab, mit dem anderen Arm konnte man essen, die Füße waren nach hinten weggelegt, und so konnte man sich in die Augen gucken, und man konnte essen und gleichzeitig miteinander reden. Deswegen lag Jesus mit den anderen zu Tisch. So, und in diesem Moment, Jesus ist da. Diese frommen Männer, eine Frau konnte damals nicht dabei sein in so einer Situation, kulturell. Sie sprechen wahrscheinlich über die bedeutenden Dinge des Glaubens und darüber, wer Jesus ist. Und sie liegen da beieinander, so um diese Mitte rum und essen. Und dann passiert der Skandal. Vers 37. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er, Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. Sie trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. An dieser Stelle Skandal. Ja, diese Situation, das würde heute, Bild-Zeitung titelt, Prostituierte bei Pastorenversammlung. So, das ist die Schlagzeile. Wie konnte eine Frau damals eine stadtbekannte Sünderin werden? Den Menschen damals war klar, wir sind alle Sünder. Ja, wir sind alle Sünder. In unserem Leben gibt es überall Schuld. Guckt euch mal kurz um. Sünder, ja. So. Ja, und der Punkt ist, wir dürfen darüber lachen. Damals war das nicht lustig, weil die Sünde unsere Trennung von Gott, uns von Gott getrennt hat. So. Und deswegen, und sie waren sich bewusst, auch diese frommen Männer waren sich bewusst, ja, wir sind auch Sünder. Aber es gab einen Unterschied, ob du mal zwischendurch Sünde in deinem Leben hast oder deine Trennung von Gott an bestimmten kleinen Punkten sichtbar wird, oder ob du Sünder bist. Diesen Titel Sünder, da musstest du schon wirklich was leisten. Und eine Frau, die den Titel Sünderin, stadtbekannte Sünderin trägt, da hast du eigentlich nur eine Möglichkeit, da musst du schon Prostituierte werden. Wir können davon ausgehen, so wie das beschrieben ist, dass diese Frau Prostituierte war. Vor allen Dingen, weil sie kommt mit einer Alabasterflasche mit Salböl. Ihr Lieben, Alabaster, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Alabaster ist. Alabaster ist so fein geschliffener Stein, dass er durchsichtig wird, so ein bisschen wie Glas. Ja? Das heißt, da waren Handwerkskünstler, die Stein so fein geschliffen hatten von innen und außen, dass da eine Fiole entsteht. Und die war gefüllt mit Salböl. Das Ding war so teuer, das konnte sich keine Hausfrau damals leisten. Israel war eine verarmte Gesellschaft, und so eine Alabasterflasche mit Salböl kostet dich mal glatt ein Jahresgehalt. Und da kommt diese Prostituierte rein, in diesen Raum voller frommer Männer. Stellt euch das mal vor. Das ist für diese Männer, als wenn hier ein Krankenwagen mit Martinshorn, bibo, bibo, hier durchfährt und da hält und Martin voll anhat. Wo guckt ihr alle hin? Nicht mehr zu mir. Nur noch darüber. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist die Situation. Das ist tatsächlich so, wie wenn ich die Pastoren des Kirchenkreises einlade und plötzlich kommt eine stadtbekannte Prostituierte rein. Was denkt was denkt die versammelte Pastorenschaft? Was macht die in diesem Haus? Meine Frau wird es wahrscheinlich auch denken. Ist ja auch eine der Pastoren. So. Das ist die Situation. Und jetzt kommt sie rein. Alle Augen auf diese Frau. Und was macht sie? Sie geht von hinten, tritt sie an die Füße von Jesus. Und sie hockt sich dahin. Und plötzlich kommt es über sie. Vielleicht merkt sie es gar nicht, wie sich die Augen, wie auf einmal das Bild, was sie sieht, auf einmal verschwommen wird von den Tränen, mit denen sich ihre Augen füllen. Und auf einmal merkt sie, wie die erste Träne anfängt. Ihr kennt diese Momente wahrscheinlich, wo die erste Träne auf einmal ihr kühlwarm über das Gesicht kullert. Und plötzlich kann sie es nicht mehr aufhalten. Ein Damm ist gebrochen. Sie fängt an zu weinen. Die Tränen fließen einfach. Sie fließen und sie weint. Und sie guckt runter, vielleicht auch aus Scham. Und sie sieht, wie ihre Tränen auf die Füße von Jesus fallen. Eine nach der anderen weint sie auf diese Füße. Und in dieser Situation ergreift es sie. Sie nimmt das Kopftuch runter. Sie macht die Haare auf, ihre langen, sie ist Semitin, lockige Haare fallen runter. Und sie fängt an, Jesu Füße mit den die voll Tränen nass sind, mit den Haaren abzutrocknen. Skandal! Es wird immer schlimmer für die versammelte Menge. Für eine Semitin damals in solch einer Situation das Kopftuch abzunehmen und die Haare aufzumachen, ist entsprechend, als wenn eine Frau von euch heute Morgen sagt, im Gottesdienst ist so warm, vielleicht sitze ich in der Sonne, ich ziehe mal erstmal das T-Shirt aus. Es tut mir leid, diesen Vergleich bringen zu müssen. Aber macht euch bewusst, das ist die Situation, das ist wirklich gesellschaftlich völliger Tabubruch, was hier passiert. Und dann fängt diese Frau auch noch an, dem Jesus die Füße zu küssen. Und sie hört nicht auf. Ein Kuss nach dem anderen fängt sie an, seine Füße zu küssen. Dann bricht sie die Alabasterflasche auf mit diesem sündhaft teuren Öl, was tatsächlich, wir wissen, wie es verdient wurde. Also es passt in diesem Fall. Und sie gießt es über seine Füße und salbt ihm die Füße. Völlig gesellschaftlicher Tabubruch in diesem Moment. Kein Wunder, dass die Situation folgendermaßen weitergeht. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Für Simon ist völlig klar, das geht nicht. Das geht nicht. Dieser Jesus kann unmöglich der Messias sein. Wenn er es wäre, würde er sie kennen. Er würde wissen, wer sie ist. Dann würde er sich nicht auf diese Art von ihr berühren lassen. Dass Jesus sich vielleicht von ihr so berühren lässt, weil er sie kennt. Auf die Idee kommt Simon nicht. Und die anderen Männer wahrscheinlich auch nicht. Sie sehen nur den Unterschied. Und es ist ein Unterschied zwischen ihnen gesellschaftlich, ja. Und in der Art und Weise, wie sie ihr Leben mit Schuld gefüllt haben, ja, da ist ein Unterschied. Lass uns das nicht schönreden. Ne? So. Jesus tut es auch nicht. Aber sie überheben sich, so wie Simon, und sagt, ja, ich bin gut genug, dass Jesus zu mir kommt. Na klar. Aber diese Frau? Nee. Wie kann das sein? Und Jesus nutzt diese Situation. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Henrik hat es vorhin in einer Begrüßung gesagt. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken kennst, diese Momente, wo du denkst, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug für Gott. Wie kann Gott mich annehmen? Wenn Gott wüsste, was es in meinem Leben alles gibt, was ich denke, was hinter dieser Platte hier vorne alles für Gedanken sind oder Taten in meiner Vergangenheit. Ich kann zu Jesus nicht kommen. Wenn er sehen würde, wie distanziert ich manchmal bin in meinem Glauben, ich kann nicht zu ihm kommen. Kennst du solche Gedanken? Oh, wie fern sind die von dem, was Jesus im Herz für dich trägt und für diese Frau. Und deswegen nimmt Jesus diese Situation auf und er macht Folgendes. Er spricht Simon an und mit ihm natürlich die versammelte Belegschaft der frommen Menschen. Und er sagt, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sagte, Lehrer, sprich. Und jetzt erzählt Jesus ein Gleichnis, ein kleines Gleichnis, wo er den Finger in die Wunde legt. Er sagt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, also ein Geldverleiher, hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Stimmt. Was Jesus hier in diesem Gleichnis macht, ist Folgendes. Er sagt: Simon, also ein Denar ist ungefähr ein Tageslohn. Ja? Stell dir vor, es sind zwei Menschen, die haben Schulden bei jemandem. Der eine schuldet 1,5 bis 2 Monatsgehälter, der andere schuldet 1,5 bis 2 Jahresgehälter. Simon, da ist schon ein Unterschied. Ich nehme das ernst. Ja? Da ist ein Unterschied zwischen dir und dieser Frau. Aber weißt du, was der Punkt ist, Simon? Ihr könnt beide nicht zahlen. So. Und dann bleibt am Ende doch nicht mehr so viel Unterschied über. So. Du kannst nicht zahlen. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Du kannst nicht gerecht vor Gott sein. Du bist nicht gut genug, wenn du auf diese Frau siehst und sagst, sie ist nicht gut genug. Bist du es auch nicht. Darum geht es nicht. Die Nähe zu Gott wird beiden geschenkt, dir und ihr. Aber der Punkt ist, weil du dich überhöhst, siehst du das nicht, ihr wird mehr geschenkt. Und das weiß sie. Sie kommt mit der ganzen Zerbrochenheit ihres Lebens, schonungslos, ehrlich. Sie bekennt all das, was da ist. All der Mist, all der Zerbruch, all die Dinge. Und sie hält es hin und sagt: Ich beschönige nichts. So ist es. Und sie hört die Vergebung und diese Größe der Vergebung. Aber wenn du dich auf sie überhebst und von eben auf sie runter guckst, dann wird dir nicht bewusst, was dir geschenkt wird. Und deswegen geht das Entscheidende an dir vorbei. So. Um das nochmal deutlich zu machen, wendet er sich dann an der Frau zu. Er redet aber weiter mit Simon. Achtet mal auf die Formulierung, auf die Situation, was dann kommt. Jesus wendet sich der Frau zu. Er sprach: Du hast recht geurteilt. Wem mehr vergeben wird, liebt auch mehr. Und sich der Frau zuwendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für deine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. Lieben, was hier passiert, ist total spannend. Jesus, stellt euch das bildlich vor. Jesus wendet sich jetzt um, die ist ja hinter ihm, die Frau, wendet sich der Frau zu, zeigt auf die Frau, spricht aber weiter mit Simon und der Belegschaft und sagt: Simon, guck dir die Frau an. Und dann zählt er auf, was Simon nicht getan hat und die Frau getan hat. Und wenn wir das so hören, dann kommen wir schnell zu dem Gedanken, dass wir denken, siehste, der Simon hat doch einiges falsch gemacht in dieser Situation. Er hätte Jesus die Füße waschen sollen, er hätte ihn zur Begrüßung küssen sollen und er hätte sein Haupt mit Öl salben sollen. Das wäre wohl besser gewesen, denn Jesus zählt das ja auf. Hier hilft uns wieder kulturelles Hintergrundwissen. Das Gegenteil ist der Fall. Simon hat gar nichts falsch gemacht. Ja? Wenn du zu jemandem zu Besuch kamst, war es völlig unüblich, dass der Hausherr dir die Füße gewaschen hat. So. Vielleicht stand an der Tür, am Eingang, irgendwie eine Schale mit Wasser, sodass du ein Tuch, dass du deine Füße von einem, wenn du einen langen Weg zurückgelegt hast, dass du deine Füße säubern konntest. Und wenn der Sklaven und Bedienstete hatte, dann hatten die vielleicht die Aufgabe, Füße zu waschen. Aber dass ein Hausherr jemand die Füße wäscht, ihr Lieben, auf gar keinen Fall. Das war unter seiner Würde. Das hätte er nie gemacht, war völlig unüblich. Oder dass du zur Begrüßung jemanden küsst, ist ja so unser Bild von semitischen Kulturen. Die knutschen ja ständig. Ne? Begrüßte jemanden, ja, dann wird erstmal geküsst. Ihr Lieben, das Ding heißt Bruderkuss. Das war und ist in semitischen Kulturen ein Ausdruck von Nähe, von Freundschaft, von Familie. Du knutscht nicht irgendjemand. Du kannst das mal ausprobieren, wenn du mir nicht glaubst. Das nächste Mal beim Netto, wenn du jemanden mit semitischem oder arabischem Hintergrund siehst, ja, und denkst, die küssen sich zur Begrüßung. Ich sag dir mal freundlich Hallo und du gehst hin und drückst dem Kuss auf. Wird eine spannende Erfahrung werden für dich. So. Es ist nicht üblich. Und dass ich jemanden den Kopf salbe, ihr Lieben, das ist ein Zeichen, das hat man bei Königen gemacht. Könige hat man gesalbt, aber doch nicht irgendwen. Der Punkt ist der, Jesus sagt hier, Simon, du hast nichts falsch gemacht. Was du gemacht hast, ist völlig normal. Diese Frau ist völlig irre. Was sie macht, ist völlig verrückt. Es ist nicht kulturell angemessen. Aber genau das passiert, wenn du mich liebst. Das ist der Punkt. Wenn du verstehst, was ich für dich getan habe, und wenn du zu mir kommst mit all dem Zerbruch deines Lebens und das hinhältst und sagst, ich bin nicht wert und würdig, vor dich zu kommen, egal wie viel oder wenig das ist, dann wirst du hören, wie sehr ich dich liebe, die Größe meiner Vergebung, dass nichts zwischen dir und mir steht. Und es wird dein komplettes Leben verändern. Und du wirst verrückte Dinge tun, du wirst auf eine verrückte Dinge glauben, auf verrückte Art glauben und lieben. Eine verrückte Liebe wird Teil deines Lebens werden. Das wird passieren, wenn du ehrlich zu mir kommst. Es wird alles verändern. Und dann wendet er sich der Frau zu und sagt, und vollends zu und spricht mit ihr und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Umstehenden, und jetzt wissen wir, sie sind nicht allein, und die, die mit ihm zu Tisch lagen, also alle Eingeladenen, fingen an bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Und die Antwort ist klar, wenn immer diesen Satz lest, es gibt einige Geschichten, wo das vorkommt, ist die Antwort immer klar, der Einzige, der Sünden vergeben kann, ist Gott selbst, das ist der Punkt. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Du wirst Gott nur an einer Stelle in dieser Welt begegnen. In Jesus. Wenn du Gott nicht in Jesus kennst, kennst du ihn nicht. Wenn du Gott nicht in Jesus begegnest, begegnest du ihm nicht. Gott ist ein Gattungsbegriff. In Jesus hat er sich ein für alle Mal gezeigt und sichtbar gemacht. Nur in ihm ist Rettung zu finden und die Gegenwart Gottes. Und er wendet sich der Frau zu und spricht, dein Glaube hat dich gerettet, geh im Frieden. Ihr Lieben, ich möchte bei diesem letzten Gedanken nochmal zum Ende bleiben, bei diesem Satz, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus charakterisiert, das ist das erste Mal, dass er von Glauben spricht in diesem Abschnitt, vielleicht fällt euch das auf. Wovon hat er vorher gesprochen? Wovon hat Jesus die ganze Zeit gesprochen? Es ist doch merkwürdig, dass er jetzt sagt, der Glaube der Frau hat sie gerettet. Wovon hat er vorher die ganze Zeit gesprochen? Ja, er hat von Liebe gesprochen. Das heißt, Jesus qualifiziert hier die Liebe dieser Person, diese verrückte Liebe als Glaube. Er sagt, Glaube ist eine verrückte, aus weltlicher Perspektive, verrückte Liebe, die dich zu verrückten Dingen veranlasst. Und die Frage ist, mit wem identifizieren wir uns? Das ist die Frage, vor die uns dieser Text heute stellt, Gott heute stellt. Wer bist du in dieser Geschichte? Wie glaubst du? Mehr wie Simon, der nichts falsch macht. Religiös angemessen, angepasst, gesellschaftlich akzeptiert, alles safe. Aber irgendwie bleibt alles so im Kopf, bei dem, was man weiß, aus Tradition und Religion und so. Oder wie diese Frau, der all die Konventionen egal sind, die nur noch Augen für Jesus hat. Sie muss ihm vorher begegnet sein, da muss etwas passiert sein, keine Frage. So kannst du nicht glauben und so kannst du nicht lieben, wenn Gott dir nicht begegnet ist. So. Aber die mit ganzem Herzen liebt. Henrike hat es am Anfang gesagt, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, Leidenschaft. So. Das ist Glaube, sagt Jesus. Das ist Glaube, eine verrückte Liebe. Und warum ist es so? Weil Gott so verrückt liebt. Macht euch bewusst, was Gott getan hat. Gott, der allmächtige Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, der dieses Universum jetzt gerade zusammenhält. Der ist Mensch geworden, der hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden. Kannst du dir vorstellen, was das für Gott heißen muss, Mensch zu sein? So beschränkt und eingegrenzt zu sein? Erzogen zu werden von Mama und Papa? Gestillt zu werden? Gewickelt zu werden? All diese Dinge? In der Schule vielleicht gemobbt zu werden, auf dem Schulhof verprügelt zu werden? Und nicht mal kurz deine Allmacht rauszuholen und zu sagen, Asche, sondern es weiter zu leben als Mensch. Was das heißen muss? Und am Ende einen qualvollen Tod zu sterben am Kreuz, damit die ganze Welt erkennt, wie sehr du sie liebst. Und die Sünde ein für alle Mal wegzunehmen und Vergebung möglich zu machen. Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Gott hat alles für dich gegeben. Und wenn du das begreifst, dann wirst du beginnen, alles für ihn geben zu wollen. Das ist der Punkt. Darum geht es in dieser Geschichte. Und wir können uns hier nicht rausreden und sagen, na, so leidenschaftlich bin ich nicht. Oder so impulsiv. Ich bin halt mehr so ein Kopfmensch. Ihr Lieben, ich kenne Kopfmenschen. Ich habe einige als Freunde. Ist immer gut, ein paar Kopfmenschen in seiner Umgebung zu haben als Freunde. Es hilft ungemein, vor allen Dingen, wenn man eher kein Kopfmensch ist. Halten Sie einen auf dem Boden. Aber du kannst dich damit nicht rausreden, denn Kopfmensch, ich kenne Kopfmenschen und tatsächlich, sie führen Beziehungen und ich habe beobachtet, sie lieben. Ja? Und sie setzen Prioritäten in ihrem Leben und manchmal Prioritäten, die mir als verrückt erscheinen. Es gibt Kopfmenschen, die zum Beispiel Stunden damit verbringen können, Bogen zu schießen. So. Immer wieder auszurichten auf dem Ziel, immer wieder zu korrigieren, wie ist der Wind und so. Aus menschlicher Perspektive ist das doch verrückt, oder? Warum macht man das? So. Kannst du sagen, na, wenn Krieg ist, bin ich vorbereitet. Naja, heute beim Krieg. Also, ich würde es nicht versuchen an deiner Stelle. So. Ich habe einen Freund, Kopfmensch, der funkt, so CB-Funk, ja. Der hat eine gigantische Antenne in seinem Garten gebaut, hat das immer wieder abgebaut, aufgebaut, unterschiedliche Dinge ausprobiert. Sein ganzer Garten ist mittlerweile Antenne, ja. Und dann sitzt er zu Hause, ja wirklich, da ist so eine Riesenschleife, dann sitzt er zu Hause und funkt mit anderen Menschen und auf der anderen Seite der Welt. Es wäre viel leichter zu telefonieren. So. Warum das sich so schwer machen? Aus menschlicher Perspektive irgendwie verrückt, finde ich. Oder Angler. Ihr Lieben, ich habe selber ausprobiert, ich habe einen Angelschein. Es gibt nichts Verrückteres als zu angeln. Ja? Ich finde es auch schön, am See zu sitzen, die Angel rauszuschmeißen, stille. Meine Frau fragt mich immer, wenn ich mit Freunden da war, und worüber habt ihr geredet? Über nichts. Ihr könnt nicht Stunden am See gesessen haben und nicht geredet haben. Vor allen Dingen du nicht. Aber es geht. So, das kann auch mal schön sein, aber ganz ehrlich, es ist deutlich günstiger, eine Forelle im Laden zu kaufen. Vor allen Dingen, weil ich nie was fange. So. Es macht keinen Sinn. Oder Kopfmenschen, die Fußballfans sind. Da hört es dann beim Verständnis total auf. 22 Menschen laufen einem Ball hinterher. Den Nutzen muss ich mir erklären. Ich kenne aber auch Kopfmenschen, die Jesus nachfolgen. Leidenschaftlich, fokussiert, hingegeben. Umsetzen, was er ihnen sagt. Und die sagen würden, ich liebe Jesus. Vielleicht zeigt sich ihre Liebe anders als bei mir, aber sie lieben. So. Es geht nicht um Kopfmensch oder Herzmensch. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht um Priorität. Welche Priorität gebe ich Jesus in meinem Leben? Das ist der Punkt. Diese Frau macht drei Dinge. Sie wäscht Jesus die Füße. Das ist Sklavenarbeit. Das heißt, sie sagt, Jesus ist mein Herr. Und sie demütigt sich unter ihm. Das Zweite, sie küsst seine Füße. Sie sagt, ey, Jesus ist meine erste Liebe. Und das Dritte, was sie macht, ist, sie salbt ihn mit Öl. Sie sagt, Jesus ist mein König. Jesus ist meine erste Priorität im Leben. Das ist das, was sie hier sagt. Und du kannst darauf die Nase rümpfen und so runtergucken wie Simon auf diese Frau und auf ihre Hingabe und ihre Leidenschaft. Oder du kannst dich von ihr inspirieren lassen. Inspirieren lassen, Jesus mehr Priorität in deinem Leben zu geben. Ich habe eine Freundin, bei der, da muss ich immer wieder daran denken. So, gibt einige Menschen, aber an der Stelle, wir hatten einen Hauskreis, da war sie auch drin. Und ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir Apostelgeschichte gelesen, Apostelgeschichte 1, die Situation, wo die nach der Himmelfahrt von Jesus die Jünger zusammensitzen und warten darauf, dass der Heilige Geist kommt. Und sie sitzen zusammen und sie beten. Und wir haben darüber gesprochen, was bedeutet dieser Text für unser Leben? Und irgendwann sagte sie einfach aus dem Nichts, hey, lass uns doch einfach tun, auf die Knie gehen und darum beten, dass Jesus mehr reinkommt in unser Leben. Und wir sind aufgestanden, haben uns hingekniet, es einfach getan und gebetet, dass Jesus mehr Raumkraft in unserem Leben, der Heilige Geist mehr hineinkommt in unser Leben. Und es war großartig. Ich erinnere mich, wenn du mit dieser Person unterwegs bist, dann kann es dir passieren, dass sie plötzlich auf der Straße mitten, es kommt aus dem Nichts, hast das Gefühl, sagt sie, ey, wir haben schon so lange nicht mehr mit Jesus gesprochen, lass uns mal kurz beten. Einfach so. Und wenn du dich mit ihr streitest, ich hatte noch nicht das Vergnügen, aber ich kenne Menschen, die es haben, kann es dir passieren, dass sie mitten im Konflikt sagt, hey, lass uns doch mal kurz beten und hören, was Jesus zu der Situation meint. Es ist aus menschlicher Perspektive verrückt. Aber Jesus ist die erste Ansprechperson in jedem Problem, in jeder Situation. Und ihr Lieben, es inspiriert. Es inspiriert, wenn du es an dein Herz heranlässt und wenn du nicht das als naiv abtust. Ich weiß nicht, wie du gerade fühlst und was du denkst. Vielleicht merkst du eine Sehnsucht in dir aufsteigen, vielleicht auch ein Druckgefühl. Ich weiß es nicht, wie es dir gerade geht. Aber der Punkt ist, Jesus sagt hier nicht zu Simon, Simon, du bist schlecht. Er sagt nicht zu Simon, du hast alles falsch gemacht. Er verachtet Simon an keiner Stelle im Text. Ist euch das aufgefallen? Macht euch frei von allen Druckgefühlen. Darum geht es nicht. Jesus will dir in seiner Liebe begegnen. Jesus verachtet den Simon nicht und er verachtet auch dich nicht. Zu keinem Zeitpunkt deines Lebens. Und trotzdem gibt er dem Simon ein Vorbild, an dem er sich orientieren kann. Ein Vorbild, an dem sein Glauben wachsen kann und an dem er das Leben finden kann, für das er eigentlich geschaffen ist. Jesus sagt, Simon, du hast nichts falsch gemacht. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was du falsch oder richtig machst, sondern es geht darum, dass du mich liebst. Du musst es auch nicht tun wie diese Frau. Die ist völlig irre. Die trifft völlig verrückte Entscheidungen und völlig verrückte Prioritäten aus menschlicher Perspektive. Aber das passiert, wenn du mich liebst. Dann wirst du Schritte gehen, die für andere Menschen nicht nachvollziehbar sind und die sagen, du bist verrückt geworden. So, aber dir wird es egal sein, weil das Einzige, was für dich zählt, das bin ich. Das ist Glaube. Dein Vertrauen und deine Prioritäten auf mich zu setzen. Und ich ergänze mal, Simon, was ist für dich der nächste Schritt? Du musst doch nicht gleich ins tiefe Wasser springen. Was ist der erste Schritt, Simon, hin zu so einer Liebe? Lass dich locken von mir. So. Überleg mal, was für einen Unterschied das im Leben dieser Frau gemacht hat, die ausgeschlossen war, die nur Sünde kannte, die nur kannte, benutzt zu werden, um irgendwie durchzukommen im Leben. Was für sie hat sich alles verändert in diesem Augenblick. Sie hat eine Annahme, eine Wertschätzung, eine Liebe gefunden, die sie niemals vorher hätte finden können, wo sie nicht darauf zu hoffen wagte. Jesus endet mit dem Wort, geh im Frieden. Sie hatte Frieden mit Gott. Sie wusste, ich brauche keine Schuldgefühle mehr haben. Alles, was war, ist vergeben. Frieden mit Gott. Und ihre Tränen, ihr Lieben, waren Freudentränen. Es waren Tränen der überfließenden Dankbarkeit. So. Was wird sich bei dir ändern, wenn du Jesus so eine Priorität gibst? Wie würdest du beten? Bibel lesen? Umsetzen, was Jesus dir sagt oder du in seinem Wort hörst? Welche Dinge würden sich in deinem Leben ändern? Wie würdest du glauben? Das ist die Frage, die Jesus uns stellt. Und ich möchte dich bitten am Ende, denk mal darüber nach. Hör da mal hin, was Jesus dir sagt und was immer es ist, dann tu es. Wir erfahren in dieser Geschichte nicht, wie es mit Simon weitergegangen ist. Ist auch nicht so entscheidend. Die Frage ist, wie geht es mit dir und Jesus weiter? Wie kann heute, an diesem Tag, Jesus neu eine Priorität in deinem Leben kriegen? Deswegen möchte ich dich ermutigen, setz Jesus auf Priorität 1. Dass es für Außenstehende wirkt wie eine verrückte Liebe. Ja. Dass sie sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber du sagst, wenn ich bedenke, was er für mich getan hat, dann ist es ein kleiner Schritt. Diese Priorität zu setzen, wird dein Glauben vertiefen auf eine Art und Weise, wie du das nicht für möglich hältst. Und es wird dazu führen, dass sich dein Leben auf eine Art und Weise verändert, wo du merkst, da blüht Leben auf. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass das in deinem Leben und in deinem Glauben passiert. Aber viel entscheidender als was ich dir wünsche, ist, was Jesus dir wünscht. Und er wünscht sich auch. Amen.